HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wisst ihr eigentlich immer so ganz genau, was euer Arzt oder eure Ärztin euch gerade sagen will? Wenn nicht, dann seid ihr nicht alleine, denn laut einer Studie sagt ein Drittel aller Patienten, denen geht's genauso. Wenig Zeit, volle Wartezimmer, Ärztelatein, nicht richtig zugehört oder vielleicht auch die Scham bei uns Patienten, den Ärzten nicht die richtigen Beschwerden detailliert zu beschreiben oder eben auch die Scham nachzufragen. Gut, dass wir einen Profi da haben. Bestseller-Autorin Dr. Yael Adler, heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Yael.
Hallo, guten Morgen.
Wir kennen uns, deswegen haben wir vorher abgesprochen, dass wir uns duzen. Es gibt ein neues Buch von dir, das heißt, wir müssen reden, Frau Doktor. Wie Ärzte ticken und was wir Patienten eben brauchen. Wann warst du denn das letzte Mal beim Arzt?
Ach, ich muss auch ab und zu zum Arzt, also schon die Vorsorgen, und ich habe dann auch immer hohen Blutdruck und Ängste und so. Ich bin ja ein Hypochonder. Also ich bin natürlich Ärztin, aber auch ein nicht ganz einfacher Patient, eben ein besorgter Patient grundsätzlich, weil man ja als Arzt auch so viel weiß, ne?
Okay, also das macht das Spektrum der möglichen Infektionen und Krankheiten dann noch größer. Was brauchen wir denn für eine gute Beziehung, die ja wichtig ist zwischen Arzt und Patient? Und genau damit hast du dich ja beschäftigt im aktuellen Buch »Wir müssen reden«, Frau Doktor.
Ja, es ist ja eine sehr intime Beziehung und eine lebenswichtige Beziehung. Es geht darum, gesund zu bleiben oder zu heilen. Und das gelingt in diesem Team eigentlich nur, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist. Und ich dachte zunächst mal, ich schreibe so ein Buch über die Spleens und Macken der Ärzte, so ein bisschen mit Augenzwinkern und wie wir unsere Patienten so sehen und was es da für Typen gibt. Und
dann ihr wolltet mal richtig auspacken, ja.
Genau. Und dann habe ich aber festgestellt bei meinen Recherchen, dass die Menschen sagen, boah, diese Beziehung ist wirklich in der Krise. Und das ist so ganz vergleichbar wie mit einer Liebesbeziehung in der Krise. Natürlich jetzt ohne den libidinösen Anteil. Aber die Vorwürfe, die Patienten ihren Ärzten machen, die sind so wie, du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr, und am Ende sagen sie, ich will die Trennung.
In der Paartherapie würden wir sagen, eindeutig ein Kommunikationsproblem.
So ist es. Und genau darum geht es mir in dem Buch. Ich habe untersucht, warum geht es eigentlich so oft schief? Also oft sind ja auch Ärzte so, dass sie glauben, sie sind ganz tolle Kommunikateure. Und ich erkläre doch so viel meinen Patienten. Und man redet aber ganz oft aneinander vorbei und sendet falsche Signale. Und die Patienten fühlen sich eben alleine gelassen, fühlen sich voller Stress und Angst. Und sie fühlen sich in dieser Beziehung nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Und das macht was mit Menschen. Das macht Stress. Das setzt das Immunsystem herab. Cortisol, ne, das Stresshormon geht hoch. Das verhindert Heilung, und man ist ja auch dann nicht so motiviert, vielleicht eine schwierigere Therapie auch mal durchzuhalten, weil man irgendwie gar nicht so genau weiß, wie das funktioniert und ob es sinnvoll ist, weil man einfach den Partner an seiner Seite vermisst.
Also viele Themen, die wir jetzt schon kurz angesprochen haben, die wir im Laufe des heutigen Sonntagstalks natürlich noch mal detaillierter besprechen wollen. Ich möchte gerne ein Wort aufgreifen, was du eben schon genannt hast. Du hast gesagt, diese Beziehung ist intim. Und in deinem Buch schreibst du ja auch, du bist jetzt Hautärztin. Klar, da müssen ja auch viele Männer und Frauen die Hosen runterlassen, damit man die entsprechenden Hautstellen dann sehen kann. Du schreibst aber auch, nicht jeder ist am FKK-Strand aufgewachsen und ist also locker. Setzt Intimität eben auch das Loslassen von Scham dann mit voraus oder setzt es Vertrauen voraus? Was brauchen wir, damit eben eine intime und damit auch offene Beziehung zwischen Arzt und Patient dann tatsächlich eintritt?
Ja, es ist natürlich eine Atmosphäre und ein Setting, das die Basis ist. Also wenn die Tür dauernd aufgeht, das Telefon klingelt, man sich sozusagen im Stress fühlt, der Arzt guckt immer auf die Uhr, dann hat man schon überhaupt kein Setting, in dem Scham abgebaut werden kann. Also in der Hautarztpraxis ist es tatsächlich so, die Patienten müssen sich ja ausziehen, damit wir Hautkrebsvorsorge machen können. Und wenn ich das bemerke, dass jemand sich schämt, dann spreche ich das auch an. Also man sollte das auch für Patienten und für Ärzte gleichermaßen wichtig, immer das ansprechen, was an Bauchgefühl da ist, was im Raume schwebt, was jetzt die Sachebene verlässt. Und das hilft sehr oft. Also ich sage dann, machen Sie sich keine Sorgen, ich sehe das hier den ganzen Tag, das ist mein Beruf und das ist auch meine Leidenschaft, denn ich bin ja froh, wenn ich Ihnen helfen kann. Und manchmal hilft auch Humor weiter. Also unser Lieblingsspruch als Dermatologen ist, keine Diagnose durch die Hose. Und dann lachen wir beide und die Patienten merken, diesen Kalauer mache ich wahrscheinlich bei jedem, und da sind auch wahrscheinlich andere Scham besetzt.
Und du musst jedes Mal noch mitlachen.
Ja, aber es ist irgendwie immer wieder nett und so kommen wir gut voran. Und das Blöde ist ja eben, man hat eben nur eine kurze Zeit, ne? Also eine Sprechstunde ist ja begrenzt, und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, eine gute und zügige Vertrauensbasis zu schaffen, um die Zeit gut zu nutzen, sonst ist es vorbei und beide haben nichts davon.
Okay, kein Sonntagstalk ohne Reden, da musst du heute auch durch, aber ich glaube, das schaffst du ganz gut. Unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Dr. Yael Adler. Wir müssen reden, Frau Doktor, heißt Ihr neuer Bestseller, und wir wollen heute klären, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Und natürlich müssen wir gleich mal auf die ganz unterschiedlichen Arzttypen eingehen, denn die gibt es ja wohl tatsächlich. Gleich mehr mit dir, Yael Adler. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen, und mein Gast ist Dr. Yael Adler aus Berlin, Hautärztin und Bestsellerautorin. Ihre aktuelle Mission, das Verhältnis zwischen Arzt und uns Patienten zu verbessern. Denn es hilft uns ja, wenn wir unseren Arzt oder unsere Ärztin eben ein bisschen einschätzen können. Und Yael hat dafür eine ganz kleine, ich nenne es mal Ärztetypologie aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel den Technikgläubigen oder die Superspezialistin oder das Gegenteil davon, den Generalisten in Weiß, den nennst du den Dino. Gibt es denn wirklich unterschiedliche Arzttypen?
Ja, lustig, dass du das fragst. In der Tat, die Leser haben dann auch gesagt, wie jetzt, das hat einen Einfluss auf die Beziehung, was für ein Typ der Arzt ist. Das ist doch ein Profi, der muss doch mit allen Menschen klarkommen. Das sollte auch so sein, aber es sind eben trotzdem Menschen. Und es gibt natürlich auch Tricks, wie man so einen Arzt nehmen kann als Patient. Und deswegen habe ich mal so die gängigen Typen versucht zu erklären. Und dieser Dino, das ist natürlich der Idealarzt, der aber leider auch vom Aussterben bedroht ist.
Ne? Ja, so der, den habe ich schon ins Herz geschlossen.
Genau, so Vollblutmediziner aus Leidenschaft, und vielleicht ähnelt das so ein bisschen dem Arzt aus der Schwarzwaldklinik. Also es gibt da sozusagen keine Freizeit, sondern man widmet sein ganzes Leben und auch sein Privatleben quasi der Medizin, der Fortbildung, den Patientengeschichten. Und diese Dinos, die sagen halt, naja, die Ärzte heutzutage, da ist ja Work-Life-Balance und das verstehen sie gar nicht. Die Generation Y ist sozusagen nicht mehr das Idealbild, weil man dann nur noch Teilkompetenzen entwickelt und den Patienten eben auch nicht mehr über viele Tage und Nächte auch beobachtet. Und es geht natürlich ein bisschen Wissen dann verloren. Aber heute ist es eben so, es gibt heute natürlich auch noch Dinos, aber insgesamt werden sie schon mehr so zu Experten. Also es gibt noch die Generalisten, aber weil auch die Medizin immer komplizierter wird, ist halt heute ein Herzarzt unter Umständen nur noch für die Herzklappe oder die Herzgefäße oder den Herzmuskel zuständig und nicht mehr so fürs ganze Organ.
Bleiben wir beim Beispiel der Hautärzte und Ärztinnen. Das bist du ja. Angenommen, ein Kollege kennt sich jetzt nur aus oder spezialisiert auf den schwarzen Hautkrebs. Kann der sich dann auch mit irgendwelchen Bläschen oder Ausschlägen und so weiter dann auch auskennen? Bin ich auch richtig bei einem Spezialisten, und wie bemerke ich das, ob er einer ist?
Also es ist so, ein Spezialist ist super, wenn man wirklich etwas hat, was selten ist, was kompliziert ist, wo man jemanden haben will, der total im Saft steht und dieses Thema in- und auswendig kann. Und es ist auch manchmal so, dass diese Spezialisten wirklich nicht über den Tellerrand schauen. Das ist eine gewisse Gefahr, und deswegen ist auch einer meiner Appelle im Buch, dass Spezialisten super sind, wenn man als Patient dahin geht, aber man sollte immer mündig sein und mitdenken und Fragen stellen.
Genau, du hast die Geschichte beschrieben mit dem Herpes am Auge, ne? War das beim Spezialisten?
Ganz genau. Da war eine Patientin, die hat plötzlich Sehstörungen bekommen. Und sie ist zum Spezialisten gegangen. Und da hat man eben gedacht, ja, da ist irgendwie eine Multiple Sklerose womöglich im Raum. Also eine neurologische Erkrankung, die ja durchaus schwierig oder gar nicht heilbar ist und sehr beängstigend ist für junge Frauen. Und am Ende war es aber gar keine Multiple Sklerose, sondern ein Herpes am Auge. Aber weil eben das eher ein Fachgebiet der Augenärzte ist, hat der Neurologe das so nicht erkannt. Und es wäre eben besser, wenn man tatsächlich ein bisschen fachübergreifender manchmal denken würde. Denn sonst hat man als Patient die Schwierigkeit, dass, wenn da der Arzt nicht weiter weiß, man irgendwie in der Sackgasse steckt.
Ja, oder falsch behandelt wird dann auch am Ende vielleicht sogar, ne?
Ja, oder man wird halt nur beobachtet oder wieder nach Hause geschickt oder zum Hausarzt, ne? Man wird dann manchmal wie so ein Ping-Pong-Ball durch die Gegend geschickt. Und es wäre hier in diesem Punkt ganz wichtig, dass man weiß, dass Ärzte auch mal nur einen Tunnelblick haben und dass man vielleicht auch einen guten Hausarzt hat. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, einer, der die Fäden wieder zusammenführt. Also jemanden, den man sich auch vielleicht schon in gesunden, in guten Zeiten sucht, mit dem man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und wenn dann mal eine schwierige Phase ist, also eine unklare Diagnose oder eine dringende Untersuchung im Raume steht, dass dieser Hausarzt dann einen führt und einen leitet. Mhm. Und wenn eben der eine Arzt nicht weiterkommt, dann darf natürlich dieser Facharzt auch mal sagen, ach nö, ich habe einen Kollegen, der kann ja auch mal drauf gucken, oder ich stelle sie mal woanders vor. Klappt nicht immer. Und dann wäre es ganz gut, wenn man als Patient eben weiß, ich habe das Recht auf eine zweite oder dritte Meinung und so jemanden sucht.
Okay, technikgläubige Ärztinnen und Ärzte. Die verstecken sich hinter ihren Instrumenten, oder wie muss ich
typisch
das verstehen?
Typisch, wenn man als Arzt Technik liebt, wenn man Geräte und Untersuchungsmethoden liebt und Laborwerte liebt, aber vielleicht nicht so sehr das Gespräch sucht, den Patienten beim Gespräch beobachtet und auf sowas wie Psyche achtet oder Zeichen an der Haut, wie er sich gerade fühlt, wie zum Beispiel rote Flecken, schwitzige Hände, eine Blässe. Ich habe die Geschichte eines Lungenarztes geschrieben, wo ein Patient hingegangen ist und der Patient hatte Husten und der Arzt hat den komplett auf den Kopf gestellt, was ja auch toll ist, ne? Also von Röntgen über Lungenfunktion, über dann sogar eine Spiegelung der Lunge. Aber es kam nicht raus, was das Problem ist. Also er hatte kein Asthma und er hatte keinen Infekt. Und am Ende stellte sich halt heraus, ein anderer Arzt hat das dann rausgefunden, hat gefragt, ja, wann tritt das überhaupt auf? Und dann stellt sich heraus, ja, ist bei der Arbeit besonders. Und wann bei der Arbeit, wo er sich übrigens nicht wohlfühlte, immer wenn er eine Präsentation geben musste oder einen Vortrag halten musste. Sodass da die psychosomatische
unter Druck ist praktisch.
Und die kann man eben mit Messgeräten kaum messen. Das ist eben das, was ein technikgläubiger Arzt nicht so gut kann.
Das stimmt. Das heißt aber, wenn wir, wie am Anfang unseres Gespräches heute beim HR3 Sonntagstalk, lieber gesagt haben, es ist wie bei einer Liebesbeziehung. Da stehen wir auch auf unterschiedliche Typen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Woher weiß ich denn als Patient, als Patientin, wer dann zu mir passt? Wie beginne ich so eine Suche?
Ich würde sagen, das ist ganz ähnlich wie in der Liebe, dass man auf jeden Fall, wenn man schon im Sprechzimmer sitzt, sein Bauchgefühl anlässt. Also wirklich fühle ich mich hier wohl. Und wenn man merkt, da steht was im Raum, also der Arzt guckt wirklich vielleicht nur in den Computer und nicht mich an und ich merke das, dann sollte man mutig sein und das ansprechen. Also in der Beziehung immer Dinge verbalisieren, die einem vielleicht gegen den Strich gehen, weil dann hat der Partner die Chance, sich selbst nochmal zu überprüfen, zu korrigieren. Und wir Ärzte wollen ja eigentlich helfen und heilen. Und manchmal ist man ja so ein bisschen betriebsblind. Und hilft einem dann in diesem Moment der Patient, sich so zu sehen, was die Aufgabe ist.
Okay, also da müssen wir natürlich, wenn wir die Ärzte jetzt vorgestellt haben, auch gleich nochmal auf die Patiententypologie schauen. Und mein Gast heute an diesem Sonntag ist Dr. Jael Adler. Sie ist Spezialistin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, für Venenheilkunde und Ernährungsmedizin und hat heute am Sonntag Zeit. Danke dafür, liebe Jael. Gleich mehr mit uns. Luis Fonsi featuring Demi Lovato. Und wenn man Luis Fonsi hört, hat man immer sofort Lust, die Klamotten zu packen und in die Sonne zu fliegen. Okay, alles klar. Aber wenn wir in der Sonne sind und irgendwann, Leute, wird das ja wieder so sein, dann ist es toll, wenn die Haut gut ist. Und deswegen habe ich mir heute Dr. Jael Adler, Bestseller-Autorin und Dermatologin, eingeladen. Wie unterschiedlich Ärzte und Ärztinnen ticken, das haben wir ja schon besprochen heute. Aber mit welchem Gefühl man aus der Praxis kommt, wie sind die Räumlichkeiten, wie ist das Team, was uns dort dann tatsächlich begegnet? Manchmal tragen ja alle vielleicht gleichfarbige Polohemden. Ist das nur eine Spielerei oder findest du, liebe Jael Adler, so etwas sinnvoll? Wir reden ja heute Arzt Deutsch, Deutsch Arzt.
Also es ist auf jeden Fall ein Signal, die Arztpraxis zeigt damit, dass sie ein Team sein möchte und dass sie vielleicht auch auf Hygiene achtet, weil die alle saubere T-Shirts tragen und im selben Look und dass es sehr ordentlich sein soll. Und es ist ja genauso wie ein Wartezimmer, was irgendwie hübsch und liebevoll zurechtgemacht ist. Das sagt schon etwas über den Wunsch der Praxis aus, dem Patienten vielleicht ein Wohlfühlerlebnis auch mit an die Hand zu geben.
Kann ich als Patientin davon irgendwas mitnehmen, welche Musik in der Warteschleife ist, welche Stühle dort im Wartezimmer stehen oder ob auch das Personal, was mich begrüßt am Empfang, nett ist?
Ja, also genau, das sind nur so Indizien, diese Äußerlichkeiten. Mhm. Aber wirklich wesentlich ist natürlich, wie gehen die Menschen in der Praxis auf mich zu? Und tatsächlich ist es so, dass das Personal, das jetzt nicht das Ärztliche ist, auch ganz, ganz wichtig ist und die Visitenkarte der Praxis. Und oft, wenn da am Tresen schon jemand ist, der einen nur anzischt und man das Gefühl hat als Patient, man stört diese Person bei der Arbeit, natürlich schreckt das ab. Es ist nicht immer leicht für Ärzte, Personal zu finden heutzutage. Es gibt nicht mehr viele Fachkräfte tatsächlich.
Das ist wirklich ein Problem, ne?
Riesenproblem.
Und das woran liegt das eigentlich?
Ist ein schwieriger Beruf. Also man braucht ja viele Fähigkeiten. Man muss menschliche Fähigkeiten haben, fachliche Fähigkeiten. Man muss ein medizinisches Verständnis haben. Das heißt, es erfordert Intelligenz und auch Erfahrung, um da gut zu sein. Und dafür ist er relativ schlecht bezahlt. Wobei wir Ärzte ja heutzutage auch schon sehr gut bezahlen, auch übertariflich, um einfach gute Leute zu binden. Aber es gibt einfach niemand mehr, der diesen Beruf ergreift. Und so, dass die medizinischen Fachangestellten, genauso wie in der Pflege oder auch im Zahnarztbereich, ist noch schlimmer, dass dieser Beruf quasi ausstirbt. Also man merkt schon, dass einiges im Argen ist, auch am eigenen Leibe in dem Moment.
Mhm. Manchmal gibt es ja auch Praxen, man ruft an, meldet sich immer wieder neu, man ist seit Jahren schon da und immer wieder ist eine neue Person dann am Telefon, weiß den Namen nicht, sucht in der Datei. Da hast du recht, dann gibt es so eine Atmosphäre von leichter Unsicherheit oder das, was du gesagt hast, man wird nicht angeschaut oder man wird nicht richtig begrüßt. Was ist denn, wenn wir feststellen, oh, die Arztpraxis ist richtig schön und teuer, man hat schon fast das Gefühl, hier wird so eine Art Möbelausstellung betrieben. betrieben, Kunstsammlungen werden präsentiert. Sagt das auch etwas über die Qualität des Arztes, der Ärztin dann aus? Oder kann auch ein schrabbeliges Wartezimmer auf einen guten Arzt treffen?
Genau, also das ist, sagt vielleicht etwas aus, was der Arzt sich wünscht, was für eine Klientel quasi zu einem kommt. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt Schönheitsmedizin betreibt, natürlich wird man dann wahrscheinlich als Arzt auch die Praxis so herrichten. Ne? Menschen und Räumlichkeiten werden hergerichtet.
So Büsten.
Aber nochmal, für mich ist entscheidend natürlich das Menschliche, und wenn es um wirklich Medizin geht, ist das sekundär. Wobei auch der weiße Kittel, ne? Wir brauchen weißen Kittel, aber trotzdem hat er eben eine Aussage von wegen, die weiße Weste ist eine Projektionsfläche. Da ist jemand, der einen Status vielleicht auch darstellen möchte. Er möchte, dass ich als Patient ihm besonders viel abnehme und glaube. Und das sind alles Dinge, die so ein weißer Kittel kann. Und diese Symbolkraft.
Du trägst haben auch einen auf deinem Buchtitel.
Ja, ich trage auch einen Kittel. Ich bin tatsächlich Kittel-Fan. Ich merke, dass wenn ich auf Partys bin und mich mit Freunden unterhalte und die haben dann Lust, zu mir in die Praxis zu kommen, dann finden wir uns viel schneller in unsere Rollen ein, wenn ich dann im Kittel da sitze.
Okay, ja, das ist ja sowieso nochmal schwierig, wenn man dann Freunde wahrscheinlich behandelt. Gibt es irgendwie einen neuen Trend bei Kitteln, wenn du gerade da so ein Freak bist? Die also sehen ja irgendwie immer gleich aus, oder gibt es da auch mal modisch neue Details?
Ja, Kittel sind vor allem Keimschleudern, wenn man sie nicht regelmäßig reinigt. Es gibt da tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass die sogar voller resistenter, also multiresistenter Bakterien durchaus sind. Und deswegen haben auch manche Krankenhäuser das schon abgeschafft, den Kittel als Status- und Standeszeichen. Okay. Und dann sind nur so kurzärmelige Sachen, wenn man dann so von Patient zu Patient eilt, dass man sich die Arme immer desinfizieren kann. Also das hat sich schon auch aus praktischen Gründen verändert. Okay. Aber ist natürlich für manche echt schwer. Und die volle Kitteltasche, da weiß man auch schon, das ist ein niedriger Ausbildungslevel. Und die leere Kitteltasche, die haben natürlich nur die Chefärzte. Also es zeigt den Status in der Tat. Aber auch leere Kitteltaschen, Achtung, das Küchenpersonal.
Ja. Genau, also der Kittel sagt schon einiges aus. Und so wie man Zeugwart dann hat, hier bei der Eintracht natürlich in Frankfurt, sollte man natürlich so einen Kittel dann auch regelmäßig mal waschen. Wir müssen gleich reden über unterschiedliche Patiententypen. Denn mal ehrlich, jeder Lehrer hat ja einen Lieblingsschüler oder Lieblingsschülerin. Habt ihr das auch als Ärzte und Ärztinnen? Wir reden gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Patientin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit uns. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Mein Gast, Dr. Jael Adler, Autorin und Dermatologin in Berlin. Das aktuelle Buch heißt Wir müssen reden, Frau Doktor. Und offensichtlich gibt es Redebedarf. Denn wie Ärzte ticken, das haben wir schon besprochen, seit 2007 behandelst du deine Patienten und Patientinnen in der eigenen Praxis in Berlin. Gibt es einen Patiententypus, bei dem du schon denkst, wenn der reinkommt vom Wartezimmer in deinen Behandlungsraum, oh Gott, der nächste bitte?
Ja, es kann schon auch mal sein, also vielleicht nicht beim ersten Schritt in die Praxis, aber es gibt natürlich Verhaltensweisen, wo ich dann denke, oh, das wird jetzt kompliziert, wobei ich habe mich ja sehr, sehr viel mit dem Thema Kommunikation und Arzt-Patienten-Beziehung beschäftigt, sodass ich jetzt mittlerweile in der Lage bin, das als Herausforderung zu sehen und auch Teil meiner täglichen, ja, Challenge, das macht mich dann vielleicht neugierig und dann denke ich, okay, eine harte Nuss, die gilt es jetzt zu knacken. Und wenn es mir dann gelingt, dann bin ich sehr happy. Aber natürlich habe ich auch
manchmal... Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Okay, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Was muss der denn machen oder was muss die sagen, dass du sagst, oh Gott, das ist eine Herausforderung?
Ja, also ich bin natürlich auch nur ein Mensch und ich bin tatsächlich manchmal gekränkt, wenn ich mir so ganz doll viel Mühe gegeben habe und mir ganz viel Zeit genommen habe und alles erklärt habe und sogar rausgefunden habe, was dieser Mensch vielleicht seit 15 Jahren hat und der dann abgeheilt ist und mich dann anschnarrt, ja, aber die Pilzuntersuchung, die war jetzt viel zu teuer, ne? Weil ich habe ja eine private Praxis und da kann es auch mal sein, dass jemand eine Eigenbeteiligung hat bei seiner Versicherung. Und dann ärgert mich das, weil ich denke dann irgendwie so in dem Moment, boah krass, die Haut ist abgeheilt, ich habe es geschafft, yay, und bin stolz auf mich und denke, der Patient kommt jetzt, um zu sagen, Frau Adler, ich bin Ihnen so dankbar, es ist so schön, es ist alles wunderbar.
Dass ich wieder
und dann
offene
sagt er, also die Rechnung, die muss ich jetzt selber zahlen, das sind jetzt 100 Euro. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ne? Aber sowas gibt's.
Sagst oder du auch, das dann oder behältst du es eher für dich?
Ja, ich denke dann, was hätte ich nach Lektüre meines Buches so getan? Und dann denke ich, okay, sprich dein Gefühl an. Ich sage dann tatsächlich, Mensch, das tut mir wirklich leid, dass Sie jetzt gerade traurig sind oder wütend. Ich versuche das Gefühl zu beschreiben, damit der Patient sich natürlich auch gesehen fühlt. Und sage dann aber auch, wissen Sie, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, Sie reagieren anders. Ich bin selber ein bisschen traurig. Wie können wir denn damit jetzt umgehen? Können wir eine Lösung finden? Und dann ist es so, dass es manchmal wirklich zum Umdenken führt und auch zu einem anderen Verhalten. Und wenn nicht, dann darf man tatsächlich auch sagen, ich sehe, das Vertrauensverhältnis ist gestört. Vielleicht sollte ich sie mal zu einem Kollegen schicken, vielleicht fühlen sie sich da besser aufgehoben. Das darf sein, also auch in der Liebe darf man seinen Partner verlassen, wenn es nicht funktioniert. Und nicht nur Patienten dürfen ihre Ärzte verlassen. sondern auch umgekehrt. Und wenn man halt merkt, dass das Vertrauensverhältnis so gestört ist, dass man kein Team bilden kann, ne, dass man keinen Weg zusammengehen kann, dass es quasi zu Streit und Konflikten kommt,
also dann das würde man beenden. Woran dann merken zum Beispiel, dass die Patienten die Behandlung, die du vorschlägst, ihr nicht folgen oder dass sie unregelmäßig die ausführen oder gar nicht oder zweifeln?
Nee, auch nicht. Nee, also wenn jemand seine Therapie nicht durchführt, also da ist erstmal der erste wichtige Hinweis, man muss nicht flunkern. Also ich bin keine moralische Instanz. Ich bin nicht Mama und Papa. Wenn jemand die Therapie doof fand, dann kann man mir das sagen und dann können wir an der Stelle arbeiten und fragen, warum war die doof? Haben Sie sie nicht vertragen? Hatten Sie keine Lust? War es zu aufwendig? Und dann kann man ja von da gucken, ob es was Besseres gibt. Aber wenn man das gar nicht anspricht, sondern es steht halt irgendwo im Raume, unausgesprochen, dann finden wir keine Lösung und dann verstrickt man sich.
Das also, kenne ich aber von vielen, dass die mir sagen, der hat mich das gar nicht gefragt, der Arzt, oder der hätte das doch wissen müssen. Nein, kann man eben auch nicht, wenn ein Arzt oder eine Ärztin so und so viele Patienten pro Tag sieht. Was ist dein Durchschnitt? Weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal 25. 20 oder 20, vielleicht sind es auch mehr, kann man ja auch keine Gedanken lesen. Also ruhig mutig sein für uns Patienten und die Dinge ansprechen.
Das ist das absolut Wichtigste. Und vielleicht auch im Vorfeld eine Sache, was ich auch schwierig finde, so dieses Ärzte-Tinder. Also wenn man einen Arzt sucht anhand zum Beispiel der Bewertung, da muss ich eigentlich vorwarnen. Besser ist es, seine Verwandten oder Freunde oder eben den Hausarzt zu fragen, also Menschen, denen man vertraut, die dieselben Werte haben. Aber gerade so dieser Online-Tourismus und dann gucken, wer hat tolle Bewertungen. Ich kriege jeden Tag E-Mails von irgendwelchen Firmen, die mir anbieten, ich könnte mir jetzt gute Bewertungen kaufen oder schlechte rausklagen lassen. Und man kriegt ja auch mit, es gibt so Ärzte-Bewertungslisten und Top-Listen mit Zertifikaten. Und da spielt halt wirtschaftliches Interesse auch immer eine Rolle. Denn das ist ein Geschäftsmodell, diese Siegellisten-Geschichten.
Also letzte Frage noch zum Schluss. Wenn ein Patient kommt, der gleich so eine dreiseitige Frageliste mitbringt, weil er im Internet schon mal vorrecherchiert hat, freut dich so?
Finde ich super. Also das ist ein Mythos, dass wir Ärzte das doof finden. 80% der Ärzte finden das gut, wenn ein Patient zeigt, er möchte Verantwortung übernehmen, mündig sein, verstehen, was er hat. Und wenn eine Frageliste da ist, ist das auch eine große Hilfe. Mein Tipp wäre oder meine Bitte am Anfang der Sprechstunde sagen, ich habe hier heute eine Liste mit 5, 6 Fragen, würde die gerne bearbeiten, die dann am Anfang dann auch präsentieren. Manchmal passen die Themen zusammen. Der Arzt kann den Termin, die Kürze der Zeit strukturieren, Themen zusammenfassen oder auch mal sagen, das können wir noch mal ein andermal machen, wenn die Zeit knapp ist. Und so diese Struktur, einen Leitfaden, in dem sich beide entlanghangeln können, ist sehr hilfreich.
Jetzt sind wir Ende Januar und Silvester und Weihnachten ist schon ein bisschen länger her. Gibt es denn Patienten, die zum Jahresende mal vorbeikommen und dir einen Sekt anbieten oder ein paar Pralinen oder Blumen und sagen, hey, super, dass mein Pilz weg ist?
Absolut. Und das ist auch die Regel, dass man ein gutes Verhältnis hat zu seinen Patienten. Ich finde, so sollte es sein, auch wenn es nicht immer klappt. Aber man freut sich über jedes gelungene Arzt-Patienten-Verhältnis und über jede Heilung. Denn schließlich ist das ja auch unser Lebensinhalt als Ärzte. Wir sind Ärzte geworden, weil wir wollen heilen. Und es macht uns tatsächlich glücklich. Natürlich, Voltaire sagte, sei erst Mensch und dann Arzt. Aber man kann es eben nicht immer trennen. Also das Menschliche in mir freut sich einfach wahnsinnig, wenn ich als Ärztin erfolgreich bin.
Und Dr. Yael Adler will natürlich heilen, aber hier im hr3 Sonntagstalk auch mal über das neue Buch sprechen, denn mittlerweile schreibst du auch ganz gern. Wir müssen reden, Frau Doktor, das machen wir. Gleich geht's weiter mit uns beiden. Dr. Yael Adler ist Hautärztin, Bestsellerautorin und mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk mit mir, mit Bärbel Schäfer. Wir haben schon kurz eben, liebe Yael, das Internet angesprochen. Du bist jemand, der es eher begrüßt, wenn du einem informierten Patienten und Patientin gegenüberstehst, sagst aber klar, das ein bisschen strukturieren, vielleicht auch schon mal ankündigen, dass man 3, 4 Punkte hat, die man durchsprechen möchte. Aber mittlerweile gibt es ja immer mehr auch Angebote, sich online als Patient beraten zu lassen. Was hältst du davon?
Also prinzipiell finde ich es immer gut, wenn man versucht, Wissen anzuhäufen und sich und seine Krankheit oder seine Diagnose zu verstehen und Gesundheitskompetenz aufzubauen, also auch dafür sorgen zu können, dass man gesund bleibt. Und auch wenn man eine Diagnose bekommen hat, dass man selber lernt, was man selber tun kann. Das ist einerseits Aufgabe des Arztes, aber wir wollen ja auch mündig sein, also selber informieren ist super. Aber man muss aufpassen. Das Internet hat natürlich Tücken. Und es geht darum, dass man erwachsen und mündig auch surft im Internet. Es gibt auch tolle Seiten, wo man wirklich wertvolles und geprüftes Wissen abrufen kann. Aber hier ist ganz wichtig und das würde ich mir wünschen, dass die Seiten bestimmte Qualitätsstandards hätten. Und das wäre toll, wenn sowas zum Beispiel zertifiziert würde beim Bundesministerium für Gesundheit.
Das ist ja noch nicht der Fall. Also du hast welche, von denen man weiß, es ist Fachpersonal, was dort eine Beurteilung abgibt. Aber es gibt viele, das haben wir eben auch schon angesprochen, so wie man entsprechende Sterne als Arzt dann bekommen kann, gibt es natürlich auch Produkte und Pharmakonzerne, die dann auch wieder welche bestimmte Seiten fördern, ne?
Also man muss aufpassen, es wird einem Zeug verkauft. Wenn das am Ende einer Webseite zu sehen ist, dann Finger weg, Vorsicht. Ja, da ist der Sinn des Inhalts womöglich klar zum Verkauf. Aber auch schwierig, wenn da irgendein Experte erscheint, den es gar nicht in echt gibt. Also gucken, ist diese Person real existierend? Ganz wichtig auch, sind die Informationen denn aktuell? Also ein Tumor, der vor 10 Jahren noch unheilbar ist, kann heute vielleicht schon längst heilbar sein. Und nicht, dass man dann aus Versehen die falschen Informationen liest und Ängste bekommt.
Selbsthilfegruppen im Netz gibt es auch viele. Was hältst du davon?
Ja, die müssen halt gut moderiert sein. Auch da muss man aufpassen. Also wenn da Menschen Dinge sagen, die einen dann beunruhigen, die vielleicht sozusagen gar nicht wahr sind, das ist gefährlich. Aber da würde ich halt echt gucken, dass es eine gute Selbsthilfegruppe ist. Und man kann auch bei seinen Krankenkassen mal schauen. Auch da gibt es gute Links, wo man dann surfen kann, wo der Inhalt sinnvoll und hilfreich ist und sich dann eben vernetzen mit Leuten, die wirklich Erfahrung haben und nicht, die einem vielleicht nur Daten rauben wollen. Das ist auch eine große Gefahr, wenn man da seine Daten angibt. Vielleicht ist es dann landet es bei einer Versicherung oder beim Arbeitgeber.
Ja, du suchst im Grunde Hilfe bei einer Erkrankung. Man macht sich vielleicht Sorgen und dann kann sowas eben auch noch passieren. In deinem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Im Sog der Influencer. Es gibt ja mittlerweile auch jetzt nicht nur, du bist jetzt Hautärztin, aber es gibt ja auch Schönheitschirurgen. Das ist das Beispiel, was du nennst, die dann auch Operationen dort einstellen ins Netz, das Ergebnis vorher, nachher zeigen. Ist sowas eine Informationsquelle, die man nutzen sollte, oder siehst du das eher kritisch?
Also wenn es so Influencer sind, die irgendwelche Gadgets anpreisen, irgendwelche
neue Nasen oder woran denkst
Vaginalkugeln, die den Beckenboden stärken oder Porenaussauger oder Wunderlifting-Cremes.
Cool, würde ich sofort bestellen. Nein, natürlich nicht.
Da würde ich sehr skeptisch sein. Das sind ganz oft werberische Hintergründe und ungeprüfte Dinge. Und das ist sehr gefährlich. Wir wissen alle, es gibt ja so eine alternative Szene, wo wirklich auch gefährliche Verfahren angepriesen werden. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Patientin, die hatte eine Hauterkrankung, die man sehr gut behandeln kann, aber sie hatte irgendwie Vertrauen in die Medizin verloren und ist zu so einem Heiler gegangen und der hat ihr Froschgift in den Arm gespritzt.
Was?
Dann
Was
ist sie angeschwollen, hat angefangen zu erbrechen, ist 1,5 Stunden in Ohnmacht gefallen, die hätte auch sterben können, hatte danach Narben von den Injektionsstellen. Und da hat sie eben sozusagen auf solche Influencer-Informationen gesetzt. Und das ist natürlich, vielleicht mag man sagen, das war leichtsinnig oder vielleicht sogar dumm. Aber man kann eben sehr schwer heutzutage unterscheiden, was ist Qualität. Also muss man wirklich, wirklich sehr aufpassen.
Gibt es denn einen Druck, den auch die Ärzteschaft dann tatsächlich mal macht, um solche Seiten zu zertifizieren, dass wir als Nutzer wissen können, das ist jetzt eher Werbung oder das ist was aus einem Bereich kommt. Also wenn du von Froschgift sprichst, dann wundert man sich ja schon, dass wir das besser einordnen können?
Naja, die Ärzteschaft an sich gibt es nicht, die ist ja auch gespalten und nicht jeder hat Zeit und Lust, sich zu engagieren. Aber Tatsache ist, und das finde ich eigentlich auch ganz begrüßenswert, wenn Ärzte Lust dazu haben und das gut können, dass sie im Internet ihr Wissen teilen, also sozusagen ihr Herrschaftswissen teilen. Es gibt ja wirklich so ein bisschen extrovertiertere Kollegen, ich gehöre glaube ich da auch dazu, die hauen mal so ein paar Tipps raus und das macht ja auch Spaß und das kann Patienten nutzen. Ja. Ich selber beobachte sehr gerne meine chirurgischen Kollegen, wenn die ihre Schönheitsmethoden da ins Netz stellen. Ich finde es faszinierend. Ich finde es krass, wenn Patienten das sehen, weil da sind schon manchmal Bilder, wo man erschreckt sein könnte, ne? Wenn man so ein aufgeklapptes Gesicht sieht, das geliftet wird. Es ist aber eine ganz interessante Informationsquelle. Da kann man gespaltener Meinung sein. Ich finde es ganz gut und für die Patienten, die das gerne sehen, auch eine gute Information. Und ist ja kostenloses Wissen, aber man muss halt immer einfach die Augen offen halten, weil natürlich auch so ein Arzt dann vielleicht Werbung für sich machen will damit. Und das ist ja eigentlich Ärzten verboten. Wir dürfen eigentlich nicht werben, wobei das alles sich jetzt mittlerweile zerfasert und jetzt darf man doch werben. Also das ist nicht mehr ganz so streng. Die Grenzen sind fließend. Auf jeden Fall kann man einiges sehr Wertvolles und einiges Katastrophales finden. Und der Unterschied ist, ist nicht immer ganz leicht.
Ja, das stimmt. Wir müssen gleich nochmal darüber reden, ob es einen Unterschied macht, ob ich einen Arzt auf dem Land suche oder eben in der Stadt. Denn wir wissen, es gibt einen großen Ärztemangel in ländlichen Regionen. Und kann ich denn da dann auch so leicht meinen Arzt vielleicht mal wechseln? Das ist ja nochmal eine andere Ausgangssituation. Ich freue mich auf Jael Adler. Wir reden weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit uns. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und Dr. Jael Adler findet, Patienten und Ärzte, Ärztinnen sollten ein richtig gutes Team sein, das dann in vertrauensvollem Miteinander ja gemeinsam eben auch Krankheiten meistert. Klappt leider nicht immer und im aktuellen Buch, liebe Jael, zitierst du so eine Diagnose. Eine sportliche 25-Jährige bekommt gesagt, sie leide an einer supraventrikulären Extrasystole mit kompensatorischen Pausen. Klingt für mich als Laien, als müsste die junge Frau wirklich direkt ihr Testament machen. Ist aber wohl gar nichts so Schlimmes. Warum ist das so? Warum brauchen wir häufig so eine Art Wörterbuch? Arzt, Deutsch, Deutsch, Arzt.
Ich selber mache ja auch Podcast und interviewe da Ärzte. Der Podcast heißt Ist das noch gesund? Und wir sprechen über medizinische Themen und ich als Ärztin interviewe andere Ärzte und die erzählen über ihr Fachgebiet. Und ganz oft ist es so, dass die wirklich, obwohl wir das ja eigentlich für Hörer, die nicht Ärzte sind, machen und obwohl sie wissen, dass sie klar sprechen sollen, Begriffe benutzen, die wir dann immer wieder zwischendurch übersetzen müssen.
Aber woran liegt das? Will man nicht, dass die Patienten
Es ist ein Automatismus. Man ist unreflektiert, es kommt einem halt so raus und wir haben halt damals das alles mühselig gelernt im Studium und waren wahnsinnig stolz, solche tollen Begriffe zu können. Und ne, wir mussten ja dann auch Lateinkurse machen oder Lateinunterricht. Und es ist so, wenn wir Vorträge halten, dann hat man uns beigebracht, erstmal ein Teil ist so, dass jeder das versteht. Ein Teil ist so, das sind Neuigkeiten, die noch jeder versteht und ein Teil sind Neuigkeiten, die gar keiner mehr versteht.
Wenn ich jetzt euren Podcast höre oder bei diesem Herzspezialisten gewesen wäre, der mir gesagt hat, Bärbel Schäfer, Sie haben eine supraventrikuläre Extrasystolen mit kompensatorischen Pausen.
Kompensatorischen
Pausen. Was wäre das denn? Darf ich das dann fragen? Das muss ich doch fragen, wenn ich das nicht verstehe.
Das ist die Verpflichtung und darum geht es ja. Das Buch ist eigentlich ein Patientenstärkungsbuch und nicht ein Ärztekritikbuch, wobei Ärzte haben auch was davon. Aber ich will, dass Patienten wissen, dass sie Rechte haben, auch Pflichten. Und ihr Recht ist es, nachzufragen. Der Termin ist für den Patienten.
Sich nicht blöd vorkommen und nachhaken. Das sagen wir nochmal ganz deutlich.
Genau, nachhaken, weil menschlich sollen wir unbedingt uns auf Augenhöhe fühlen, sozial auf Augenhöhe fühlen, aber fachlich geht das natürlich nicht. In der Liebesbeziehung hat auch jeder seine Stärken und Schwächen. Und es ist sozusagen dann ganz wichtig, die Verpflichtung des Arztes, dass er uns die Diagnose aufschreibt und sich Zeit nimmt, das zu erklären. Und
aber Achtung, das kann ich doch da nicht lesen. Hallo, eure Schrift.
Und Achtung, erklären. Und erklären bedeutet nicht etwa dozieren. Dozieren ist nicht kommunizieren, sondern vielleicht auch mal den Patienten fragen. Und wenn das der Arzt nicht macht, dann sollte man als Patient ruhig mal sagen, darf ich das nochmal mit meinen eigenen Worten wiederholen? Und dann merkt der Arzt, ob ich es verstanden habe.
Okay.
Und diese Diagnose, die du gerade eben zitiert hast, die ist eine ganz harmlose Diagnose. Sie
Gott
klingt aber
Dank.
Dramatisch.
Puh,
und auch das, was bedeutet es? Also es gibt wirklich Fragen, die man verbalisieren muss. Erstens, was heißt das? Übersetzen Sie es mir, schreiben Sie es mir auf. Was bedeutet das für mich? Ist das gefährlich? Wie ist
also
die
was habe ich denn jetzt?
Genau, was habe ich denn jetzt? Was kann ich tun?
Ja, was habe ich denn jetzt, Jael?
Du hast einfach eine normale Herzrhythmusstörung, die junge Frauen haben,
auch
Sportlerinnen haben, wenn man mal gestresst ist, wenn man vielleicht mal stärker geblutet hat, die Mineralien im Blut ein bisschen auseinandergerutscht sind, weil man geschwitzt hat.
Ist ja alles in Ordnung. Aber du sagst ja sogar in deinem Buch, wir müssen reden, Frau Doktor, man soll es sich sogar aufmalen lassen.
Genau, weil wenn man zeichnet, dann ist das in Denkgeschwindigkeit. Und ich finde zum Beispiel gerade bei Operationen ist das Zeichnen, also Patienten lieben Bilder, Patienten lieben Modelle, dann kann man sich es einfach noch mit einer weiteren Sinneswahrnehmung besser vorstellen und kapieren.
Okay, also wirklich, ich sage es nochmal, weil du in deinem Buch auch mehrfach darauf hinweist und du es gerade so schön gesagt hast, es ist ein Patientenstärkungsbuch. Sich A nicht blöd vorkommen, es vielleicht nochmal mit eigenen Worten sagen, es bitten vielleicht lesbar aufzuschreiben oder vielleicht sogar aufzumalen. Was hältst du denn davon? Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig in der Pandemie, aber sonst auch nochmal jemanden mitzunehmen. Denn wenn man nur, was ich ja am Anfang gesagt habe, vielleicht nur ein Drittel aller Patienten versteht, was da gesagt wird und dann rausgeht, dann geht doch auch Wissen verloren.
Ein ganz wichtiger Tipp in meinem Buch. In der Arzt-Patienten-Beziehung ist genau wie du sagst wichtig, dass nochmal ein zweites Paar Ohren mithört. Wenn man gerade eine sehr ernste Diagnose hat oder Ängste hat, dann ist es wichtig, dass jemand einem da den Rücken stärkt. Und das kann der Arzt vielleicht nicht immer alleine und auch im Nachhinein. Der zweite Mensch dabei oder der dritte im Bunde kann nochmal Fragen stellen, kann nochmal mithören, kann emotional unterstützen. Und ich fordere auf, Freunde, Verwandte oder wen auch immer mitzunehmen. Wir Ärzte finden das eigentlich ganz gut. Und das ist ein Recht, was man sich auf jeden Fall nehmen sollte.
Mhm. Und das würde dann ja auch nochmal diese Beziehung, die dann aus einer Zweier vielleicht eine lustige Dreierbeziehung wird, eben auch das Vertrauen stärken, wenn man sagt, ich hätte einfach nochmal ein paar Ohren, die mithören, die vielleicht nochmal andere Fragen stellen. Das finde ich ganz gut, dass du das nochmal...
Und im Krankenhaus, und ich erzähle ja auch ein paar wirklich... Mhm. Traurige Geschichten sieht man, wie schwierig das manchmal sein kann, wenn man alleine da ist. Also es hilft doch schon, wenn auch wirklich jemand auf einen aufpasst. Also mitschaut, mitdenkt, nochmal mit eine Frage stellt. Achtung, hier ist Person XY. Kann sich da mal jemand kümmern? Mein Angehöriger muss aufs Klo, hat Durst. Leider passiert das auch aufgrund des Personalmangels nicht immer ausreichend.
Hm. Was auch noch ein Thema ist, und das nimmt auch noch mal Raum ein, ist natürlich immer die Frage, bin ich Privatpatient oder bin ich Kassenpatient? Was soll ich machen, wenn mein Arzt mir Zusatzleistungen verschreiben möchte, die ich dann womöglich selber bezahlen muss? Darüber reden wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk mit Dr. Jael Adler, Podcasterin, Autorin und Dermatologin.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Dr. Jael Adler. Und natürlich reden wir auch übers Geld, wenn wir über unser Gesundheitssystem reden. Denn Gesundheit kostet. Aber bevor wir zum Unterschied kommen, liebe Jael, zwischen privat und gesetzlich Versicherten, gibt es eine Untersuchung oder mehrere, die heißen IGL, also individuelle Gesundheitsleistungen. Was hältst du eigentlich von IGL und was gehört zum Beispiel dazu?
Das ist zum Beispiel Augeninnendruckuntersuchungen oder die Hautkrebsvorsorge mit Mikroskop. Es gibt aber auch ganz viele andere Dinge, Laborwerte, der PSA-Wert bei der Prostatavorsorge oder nochmal eine spezielle Untersuchung mit Ultraschall bei einer Krebsvorsorge. Also das können ganz unterschiedliche Angebote sein. Man muss sagen, die Kassenmedizin in Deutschland gibt schon sehr viel für ihre Patienten. Also wir haben, glaube ich, ein gutes Gesundheitswesen, auch wenn es vieles im Argen ist. Aber im Notfall wird man auch wirklich exzellent versorgt. Und trotzdem gibt es Dinge, gerade wenn es so um die Vorsorge geht, Prävention, sind wir noch nicht so stark.
Was würdest du denn sagen, ist nicht sinnvoll?
Das kann man so individuell, muss man das tatsächlich entscheiden. Es gibt Menschen, die haben vielleicht ein genetisches Risiko, dann mag eine Vorsorge gründlicher ausfallen. Vielleicht hat man auch Ängste und denen will man auch gerecht werden. Aber es sind halt, die Kassenmedizin sagt, ausreichend wirtschaftlich und zweckmäßig. Und was darüber hinausgeht, muss man dann quasi selber bezahlen. Und da ist es ganz wichtig, ne, wenn man sich die Frage stellt, will der Arzt jetzt nur mein Bestes? Was meint er damit? Will er das Beste für meine Gesundheit oder will er mein Geld? Dass man da eben ein Vertrauensverhältnis tatsächlich hat. Und der Arzt muss es einem dann erklären und nahebringen, warum er jetzt diese Privatleistung für sinnvoll erachtet. Und dann ist das ja auch keine Notfallentscheidung. Dann kann man auch nochmal in sich gehen. Man kann auf den IGL-Monitor gehen, der Krankenkassen online nochmal gucken, wie die das einschätzen. Natürlich schätzen die alles maximal tendenziell gut ein, aber nie super gut, sonst würden ja die Versicherten sagen, wieso denn zahlen sie
genau.
Das?
Genau. Aber manchmal weiß man ja auch gar nicht, dass es auch eben eine Hautkrebsvorsorge, bleiben wir dabei, weil du Dermatologin bist, dass man das auch ohne Mikroskop machen kann. Meine Hautärztin zum Beispiel macht es immer mit Mikroskop.
Also ich finde, die meisten Leberflecken tatsächlich erkenne ich schon auf einen Meter gegen den Wind, dass sie gutartig sind. Aber es gibt immer wieder Ausnahmesituationen, warum ein Mikroskop dann doch hilfreich ist, weil man manchmal doch Strukturen findet mit dem Mikroskop, die so ein bisschen zumindest risikoträchtig sind. Also ich benutze es auch immer und es gibt mir und dem Patienten Sicherheit und besonders in den Bereichen, wo so schwierige Grenzentscheidungen zu treffen sind, ne? Und da kann das schon helfen.
Würdest du denn sagen, wir haben die zwei Klassen Medizin? Es gibt eben dann doch einen Unterschied, Chefarzt, Einzelzimmer oder schöneres Wartezimmer oder andere Behandlung, Zeitfenster?
Ja, also zum Beispiel bei manchem Orthopäden sieht man dann, ist eine Warteschlange für die Kassenpatienten und dann ist eine Glasscheibe und dann ist eine Warteschlange für die Privatpatienten. Es gibt auch bei manchen Gynäkologen ein Wartezimmer für Privatpatienten und eins fürs Volk.
Das ist also schon hart, oder?
Das finde ich auch schwierig. Tatsache ist, dass leider in der Kassenmedizin viele Dinge sehr schlecht bezahlt werden. Gerade das ärztliche Gespräch wird teilweise gar nicht bezahlt. Auch Wiederholungsbesuche werden schlecht bezahlt. Es gibt Fehlanreize im System, dass manche Therapien, Operationen, Knie- und Hüftersatz auf Kasse sehr gut bezahlt werden, deswegen auch viel angeboten werden. Also das ist ein Fehlanreiz, der sozusagen das System falsch lenkt. In der Privatmedizin wird das sozusagen erstattet, was auch geleistet wurde. Es gibt eine Abrechnung, an der auch der Patient sehen kann, was der Arzt gemacht hat und wie viel das wert ist. Und ein Bauchultraschall ist in der Kassenmedizin viel weniger wert als in der Privatmedizin. Und für viele Ärzte ist das eine Mischkalkulation. Die müssen ja ihre ganzen Kosten decken und sind deswegen dankbar, wenn sie auch Privatpatienten haben. Nochmal, also eigentlich kriegt in Deutschland jeder eine sehr gute Medizin, aber eben nicht alles. Und manchmal muss man, wenn man mehr will, privat dazu bezahlen. Und es gibt auch Ungerechtigkeiten, das ist definitiv so. Zwei Klassen, jein, kann man sagen, würde ich.
Was es nicht auf Rezept gibt, ist Zuwendung und Vertrauen. Das ist ja etwas, was dir ganz wichtig ist, dass das Vertrauen einfach stimmt zwischen den beiden, die eine Partnerschaft bilden, in diesem Fall eine medizinische Partnerschaft, Arzt und Patient. Darauf weist du eben immer wieder hin. Wir Deutsche, wenn man das so vergleicht mit anderen Ländern, gehen ja recht häufig zum Arzt. Können wir noch ein paar Tipps geben für dieses erste Date, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, weil wir gesagt haben, es ist ja eine Form von Beziehung, keine Liebesbeziehung, aber eben eine Beziehung. Wie bereite ich mich vor auf das erste Mal?
Also es ist in der Tat ein großes Problem in Deutschland. Die Deutschen gehen sehr viel zum Arzt. Die sind da nicht so richtig mündig und achten offensichtlich auch nicht selber mal darauf, was sie sonst erst mal ein paar Tage tun können. Also das heißt, sie kommen wegen Rezepten, weil sie sich krank schreiben lassen wollen oder weil sie halt schon erste Anzeichen eines Schnupfens haben. Also man muss vielleicht nicht immer gleich zum Arzt. Die durchschnittliche Gesprächszeit ist nur 7 Minuten, in Schweden 23 Minuten. Und das finde ich sehr problematisch, weil man mehr Zeit braucht, erstens für ein Vertrauensverhältnis und zweitens, um zu erklären, was kann ich als Patient selber tun, damit die Krankheit nicht nach 2 Wochen, wenn die Cortisoncreme leer ist, wiederkommt. Mhm. Und das würde dann am Ende auch verhindern, dass die Leute wirklich dauernd wiederkommen, ne? Weil die Katze beißt sich ja in den Schwanz. Wenn man nichts weiß, muss man dauernd wiederkommen. Tipps für Patienten. Erstens hatten wir vorhin schon gesagt, selbstbewusst und partnerschaftlich in diese Beziehung reingehen, sich auf Augenhöhe menschlich fühlen. Wichtig, Medikamentenliste dabei haben, Vorbefunde mitbringen, nicht, dass wir die Zeit verschwenden müssen, erstmal alles zusammenzukratzen. Es gibt ja noch keine zentral gespeicherten digitalen Daten. Dann sich über die Krankung informieren, mündig werden, Wissen anhäuften und auch auf den Körper achten. Also sich riechen, schmecken, fühlen, ein Tagebuch schreiben. Wann kommen denn meine Beschwerden, Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen? Die Stichpunkte aufführen als Liste, dem Arzt am Anfang der Sprechstunde vorlegen, eine Vertrauensperson mitbringen und eben für sich mit Verantwortung übernehmen. Also nicht sagen, hier Frau Doktor, machen Sie mal, ich vertraue Ihnen 100%. Da reagieren wir Ärzte oft allergisch, das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen gemeinsam den Weg der Heilung und Gesundung gehen.
Sagt Dr. Jael Adler. Gleich mehr mit dir.
Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Unser Gast ist heute Dr. Jael Adler, Hautärztin und Bestsellerautorin. Und ich habe es eben schon erwähnt, wir haben vorhin, liebe Jael, die Patiententypen übersprungen. Zeit, dass wir uns eigentlich alle mal nun selber an die Nase fassen. Welche Sorte von Patienten begegnet denn ein Arzt oder eine Ärztin wie du denn tatsächlich wem im Sprechzimmer?
Also es gibt zum Beispiel die ängstlichen Patienten, von denen gibt es sehr viele. Und das sind einerseits, sieht man jetzt in Corona, diejenigen, die große Angst vor Infektionen haben, die also 3 Meter weg sitzen, am offenen Fenster, die Befunde einem nicht in die Hand geben, sondern man sich alles zuruft, den Griff nur mit dem Ellbogen öffnen. Das sind sehr, sehr ängstliche Patienten. Das sind sie auch manchmal auch außerhalb von Corona-Zeiten. Mhm. Da gibt es auch diejenigen, die Angst haben vor Schmerzen, je nachdem, wie sie sozusagen aufgewachsen sind, welche Bedeutung Schmerz in ihrer Kindheit und in ihrer Gesellschaft für eine Rolle spielte.
Das entsteht in der Kindheit, ja?
Oft, ja. Also wenn Eltern halt einen leichten Schmerz schon als sehr dramatisch empfunden haben, dann lernt es das Kind. Oder umgekehrt, manche sind ja total indolent und die merken nichts, weil das irgendwie klein gemacht worden ist. Manchmal aber auch, welche Erfahrungen man gesammelt hat, ob man Schmerzen erleiden musste, beispielsweise bei einer schlimmen Zahnarztbehandlung. Das erzählen Zahnärzte
natürlich
immer,
auch.
Ne?
Okay, welchen Typen gibt's noch?
Es gibt die Hypochonder. Ich gehöre ja als Ärztin auch zu den Hypochondern im Übrigen. Das sind diejenigen, die Angst haben vor Krankheit und vor Tod, die sich wahnsinnig viel um Vorsorge bemühen oder die Augen zumachen und gar nicht zum Arzt gehen. Auch die gibt's und die dann alles verschleppen.
Das verstehe ich ja gar nicht. Ich meine, die Menschheit entwickelt sich weiter. Es gibt Vorsorgetermine und die nehmen auch viele Freundinnen jetzt zum Beispiel bei Brustkrebsvorsorge und so weiter nicht wahr. Ist mir immer ein Unverständnis, aber gut.
Am Ende rettet das Leben, aber es ist halt schwierig, die Ängste, die man da durchsteht bei der Untersuchung, die sind halt furchtbar. Dann gibt es auch Patienten, die sind ein bisschen übergriffig, die wollen sich mit einem anfreunden, die wollen einen berühren und Küsschen austauschen, weil sie finden einen nett und denken, das ist Freundschaft. Das ist nicht so günstig für dieses Verhältnis. Und dann gibt es aber auch die Systemausnutzer, die eben gerne mal am Freitag sich krank schreiben lassen, die Ärztehopping betreiben, die 5 Termine gleichzeitig reservieren, um dann irgendwo den zu nehmen, der ihnen gerade am besten passt und die anderen nicht abzusagen. Ja, das ist unfair den anderen gegenüber. Dann gibt es diejenigen, die auf Streit aus sind, die gerne ihren Arzt schlecht bewerten wollen, weil sie einfach muffig sind und übellaunig im Leben. Also es gibt so ganz unterschiedliche Typen und wir müssen mit denen umgehen.
Und keiner bereitet euch darauf vor. Im Grunde lernt man so etwas ja nicht, ne? Dieses ganze zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeit. Wie geht man ein auf die unterschiedlichen Typen?
Genau, das lernt man nicht. Und ich habe aber jetzt im Rahmen der Recherchen einen Kurs gemacht an der Universitätsklinik Nürnberg für Arzt-Patienten-Kommunikation. Und das ist auch ein Tipp, den ich mir wünschen würde, den wir Ärzte einfach auch mal beachten. Das ist wirklich ein Lehrinhalt. Also wir sollten uns nicht nur in Sachthemen weiterbilden, sondern auch in dieser Kommunikation. Es gibt auch diese Balint-Gruppen, wo man also über schwierige Situationen mit seinen Patienten erzählen kann. Psychologisch sagt man ja Übertragung und Gegenübertragung. Also welche Gefühle löst der Patient in mir aus? Wie gehe ich damit um? Wie lasse ich mich am besten nicht triggern? Man kann Rollenspiele machen und das wären Sachen, die man als Arzt ruhig jedes Jahr mal wiederholen könnte, um gerade mit diesen Herausforderungen umzugehen, denen man täglich ausgesetzt ist, aber das ist halt auch schön. Wir haben halt im mehrere Minuten Takt immer die Möglichkeit, neu zu üben und neues Spiel, neues Glück.
Jael Adler, du hast ja in Frankfurt studiert, unter anderem auch in Frankfurt. Welche Erinnerungen hast du denn an Hessen?
Also ich bin tatsächlich in Frankfurt oder bei Frankfurt groß geworden, habe da studiert, fand die Uniklinik dort toll. Es war eine aufregende Zeit. Das Studium ist halt sehr vollgestopft. Also ich bin immer mit dem Fahrrad hingeradelt. Und das hat mein Medizinstudium geprägt. Ich war dort 4 Jahre und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da die letzten 2 Jahre gemacht. Aber alle Hauptkurse und so habe ich dort verbracht. Und ich bin auch noch verbunden mit dem Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker. Also ab und zu besuchen wir uns und ich komme immer zur Frankfurter Buchmesse. Also Frankfurt ist einfach meine Heimatstadt.
Okay, und jetzt sind wir im Januar, Ende Januar und haben alle schon leicht raue Hände natürlich von der Wechsel zwischen warmer und kalter Luft, weil wir uns andauernd die Hände waschen und desinfizieren. Bester Tipp von der Hautärztin gegen raue Hände?
Entweder waschen oder desinfizieren, nicht beides hintereinander und zusammen. Beim Händewaschen achten auf eine milde Reinigungssubstanz, ein synthetisches Tensid auf Zucker- und Kokostensid-Basis ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Keine alkalischen Seifen.
Kein Glitzer, schade.
Gut abtrocknen die Hände, auch zwischen den Fingern. Gestaute Feuchtigkeit macht nämlich trocken. Und dann schön einfetten nach jeder Handwäsche. Und da ist Shea-Butter 100% unraffiniertes Fett aus Afrika vom Karité-Baum sehr gut oder eine Neurodermitis-Salbe aus der Apotheke ebenfalls ohne viele unnötige Zusatzstoffe, damit man sozusagen die Haut immer wieder mit einer Schicht Fett belegt, die man dann bei der nächsten Handwäsche runterwäscht und nicht die eigenen.
Ach, da spricht doch einfach die Dermatologin. Herzlichen Dank für diesen Sonntagstalk, Dr. Jael Adler. Aktuell
danke,
das neue Buch Wir müssen reden, Frau Doktor, das haben wir getan und es war sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir einfach einen fantastischen Sonntag. Was macht die Hautärztin am Sonntag?
Noch ein bisschen Sport.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.